ARD Sounds.
Was war das für ein Wochenende? Es ging sehr turbulent zu in Berlin. Sommerpause gibt's anscheinend dieses Jahr irgendwie nicht. Den spektakulären Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn haben sich vor ein paar Tagen vielleicht schon einige Menschen gewünscht, aber noch keiner hat so richtig damit gerechnet. Nun ist er aber weg. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird gesucht und das könnte durchaus zu einem größeren Stühlerücken werden. Hier ist der Berlin Code, euer Politik-Podcast bei ARD Sounds. Mein Name ist Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge am Montagnachmittag auf. Und wir wollen euch zeigen, was hier in Berlin gerade hinter den Kulissen abgeht. Und wir werfen den Blick auch auf eine Oppositionspartei. Denn die Grünchefin Franziska Brandner war bei uns im ARD-Sommerinterview. Und darüber möchte ich heute auch reden mit Anna Engelke. Du hast das Interview geführt. Hallo Anna.
Hallo Sally.
Und einem unserer Hauptstadtkorrespondenten Alexander Budweg. Hallo Alex.
Hi Sally.
Nur damit ihr alle Bescheid wisst, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Es ist Montagnachmittag, wie gesagt, und wir sind mitten wirklich in einer Breaking-News-Situation aus dem Lehrbuch. Wer wird der neue Chef der Unionsfraktion? Das könnte jeden Moment vorgeschlagen werden. Oder wie seht ihr das, Anna, Alex?
Ja, also wir schieben ja schon die ganze Zeit den Aufzeichnungstermin unseres Podcasts nach hinten, weil wir denken, oh, jetzt kommt vielleicht doch der Name. Und jetzt müssen wir aber einfach hier den Sack zumachen. Und es kann aber sein, dass der Name während unserer Aufzeichnung noch reinrasselt oder etwas später kommt.
Ja, das sind so Tage, an denen freut man sich richtig, hier im politischen Berlin auch unterwegs zu sein, weil es knistert was, man spürt irgendwie so, gleich könnte es irgendwie soweit sein, aber so richtig dann irgendwie dann doch nicht. Und natürlich, wir alle hängen jetzt gerade an unseren Telefonen, versuchen Leute zu erreichen, versuchen die Infos irgendwie zu kriegen, als Erster damit dann auch rausgehen zu können. Also das sind tatsächlich Tage, für denen lebt ein Journalist.
Also wie macht man das? Man telefoniert dann so seine Kontakte ab oder wie funktioniert
genau
das?
Genau so. Es ist genau so. So dieses, du simst Leute an. Also ich habe jetzt jemand gesimst und habe gesagt, seien Sie mein Orakel. Wer wird denn wohl Ihrer Meinung nach Fraktionsvorsitzender? Du versuchst halt einfach Hintergrundgespräche zu führen und so ungefähr alles im Blick zu halten. Das Gute ist ja, bei uns im ARD Hauptstadtstudio, wir sind ja einige Corris und also Korrespondenten und Korrespondentinnen und jeder hat unterschiedliche Quellen und wir schmeißen hier immer dann zusammen.
Und genau, und heute gab es ja schon so einige wichtige Treffen, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber jetzt natürlich all diejenigen zu erreichen, die an diesen wichtigen Treffen teilgenommen haben, das ist jetzt quasi unsere Aufgabe gerade und da wird wirklich gerade hart telefoniert. Ich habe vorhin auch mit jemandem gesprochen und habe versucht, da das Möglichste aus ihm rauszuquetschen.
Und das ist ja auch mitten in der Ferienzeit gerade, ne? Also auch die Abgeordneten sind gerade einfach gar nicht in der Stadt.
Ja, wobei Politiker haben ja eigentlich, sagen sie selbst, auch nie so richtig Ferien. Und gerade wenn sie dann auch führende Funktionen haben in der Fraktion, in der Partei, dann sind die irgendwie immer im Dauer-On.
Aber eigentlich müssen die erst im September wieder in Berlin sein, oder?
Also ja, wobei, die werden wir jetzt früher sehen. Also wegen dieser ganzen Sachen jetzt am Wochenende, ne, der Rücktritt von Jens Spahn vom Fraktionsvorsitz. Er bleibt ja Bundestagsabgeordneter, aber er ist nicht mehr der Fraktionschef von CDU und CSU. Und der soll neu gewählt werden, bald gewählt werden, der Nachfolger von Jens Spahn. Und das müssen die in Person wählen. Und deswegen soll es ja auch eine Fraktionssitzung geben am
29.
Am 29. genau.
Und du hast natürlich recht, das Gros der Bundestagsabgeordneten, die jetzt nicht irgendwie noch eine herausgehobene Funktion haben, die machen zum Teil jetzt wirklich schon Urlaub. Also die müssen jetzt nochmal ihre Pläne hier und da über den Haufen werfen und gucken, wie sie dann am 29. Juli hier wieder in Berlin sind.
So, den Vorschlag machen Friedrich Merz und Markus Söder. Vielleicht könnt ihr mal erklären, warum die beiden den Vorschlag machen und warum die das aber nicht bestimmen dürfen.
Ja, also die Bestimmer sind die Leute in der Unionsfraktion. Aber der Vorschlag, das Vorschlagsrecht liegt in dem Verständnis von Markus Söder, dem CSU-Chef, und in dem Verständnis von Friedrich Merz, dem CDU-Chef, bei Ihnen. Also, dass die beiden sich verständigen, wen sie vorschlagen, wen die Fraktion wählen soll. Ich glaube, so muss man das formulieren. Also, Friedrich Merz und Markus Söder müssen sich darauf verständigen, wen sie sich denn vorstellen können als neuen Fraktionschef. Aber gewählt wird dieser neue Fraktionschef, die neue Fraktionschefin von der Fraktion. Und das, finde ich, ist halt schon die spannende Frage. Wir haben es mit einer durchaus selbstbewussten Unionsfraktion zu tun, die sagt, okay, wen schlagen Sie uns denn vor, Markus Söder und Friedrich Merz? Deswegen sind gerade viele Gespräche, wen trägt denn die Fraktion mit, auf den sich Markus Söder und Friedrich Merz verständigen.
Nur kurz zur Ergänzung, warum Friedrich Merz und Markus Söder dieses Verständnis haben, das liegt natürlich in der Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden. Der ist ja der verlängerte Arm der Regierung sozusagen in den Bundestag hinein. Er muss die Truppenteile organisieren, wenn es um Abstimmungen geht, wenn die Regierung Mehrheiten für Vorhaben haben will, dann muss er das organisieren. Und natürlich ist Friedrich Merz deshalb daran gelegen, eine Vertrauensperson auf diesen Posten zu bekommen. Aber Anna hat es schon gesagt, da muss er dann auch die Fraktion davon überzeugen können, dass diese Vertrauensperson auch innerhalb der Fraktion tragbar ist. Und jetzt will ich nicht unken, dass die CDU-Fraktion oder die Unionsfraktion für ihren revolutionären Charakter da ist oder bekannt ist. Aber wir haben es tatsächlich auch schon mal unter Angela Merkel erlebt, dass dort einer von ihr vorgeschlagene Fraktionsvorsitzende eben nicht die Mehrheit der Stimmen gekriegt hat. Das war damals Volker Kauder, sondern es hat sich ein Kandidat aus der Fraktion durchgesetzt. Ralf Brinkhaus war das damals.
Jetzt hast du ja quasi schon die perfekte Stellenanzeige gerade geschrieben mit dieser Beschreibung, der verlängerte Arm und so. Was muss denn der oder die Neue noch können, was Spahn nicht konnte?
Also Spahn konnte zum Schluss vieles. Er konnte am Anfang einiges, aber ihm hat auch Wichtiges gefehlt. Also man kann erstmal auf der Habenseite sagen, Jens Spahn war durchsetzungsstark. Das ist ziemlich wichtig in so einer Fraktion, ne, weil du die ja führen musst. Und du musst aber auch um die Mehrheiten wissen. Du musst wissen, wie weit du etwas deinen Fraktionsleuten zumuten kannst oder auch nicht. Und du musst auch die Fraktion im Blick haben, wer denn für dich mit abstimmt. Und ich habe gesagt, das konnte Jens Spahn jetzt am Ende noch nicht am Anfang. Also wir erinnern uns, als Friedrich Merz ins Amt gewählt wurde als Bundeskanzler, da haben im ersten Wahlgang nötige Stimmen gefehlt. Das geht sowohl mit dem Unionsfraktionschef Jens Spahn als auch mit dem SPD-Fraktionschef Mirsch nach Hause. Und es ist dann auch noch das vergangene Sommertheater gewesen um die Besetzung des Verfassungsrichterpostens Frauke Brosius-Gersdorf. Ne, da erinnern wir uns ja alle dran. Da hat Jens Spahn das nicht kommen sehen, dass er seine Fraktion nicht an Bord hat und musste dann wirklich auf den allerletzten Metern diese Wahl absagen. Das war ein Riesenfass, was er da aufgemacht hat und was ja letztendlich auch den ganzen vergangenen Sommer bespielt hat. Also das sind so Dinge, da hat es Jens Spahn nicht gut gemacht. Bei der Rente, als es nochmal darum ging, so das Rentengesetz, die Rentengesetze zu verabschieden, darüber haben wir auch ausführlich berichtet, als damals vor allen Dingen die Jungen in der Unionsfraktion ne, auf die Barrikaden gegangen sind, da war es auch so eine Art wackeliges Management von Jens Spahn. Aber, und deswegen sage ich das, in den vergangenen Monaten hat er sich wirklich berappelt und ist halt auch so richtig wichtig geworden für die Stabilität, hat ein gutes Gespür gehabt für seine Unionsfraktion und diese ganzen Reformvorschläge, die die Bundesregierung gemacht hat, die hat auch Jens Spahn mit ausgehandelt.
Also um deine Frage mit dem Bewerbungsschreiben, was da drin stehen müsste, zu ergänzen. Also du brauchst zum einen, das hat Anna ja gerade gesagt, so ein Management-Charakter. Ne? Du musst sozusagen Posten innerhalb der Fraktion verteilen können. Du musst die Fraktion verstehen. Du brauchst ein Gespür für Menschen unbedingt, ne? Damit du frühzeitig merkst, wer könnte eventuell ausbrechen, wo drohen eventuell neue Debatten. Dann musst du aber auch gut reden können, weil der Fraktionsvorsitzende der Union ist immer in einer herausgehobenen Rolle, wenn es gerade um die großen Debatten im Bundestag geht. Und das sind ja auch immer die Debatten, über die dann berichtet wird. Also ein guter Redner sollte er auf jeden Fall auch sein. Und dann muss er tatsächlich auch eine, naja, schon ein bisschen auch über die Parteigrenzen hinweg anerkannte Person sein, meine ich zumindest, weil er muss auch mit den anderen Fraktionen immer wieder in Gespräche treten. Das ist zwar überwiegend die Aufgabe der parlamentarischen Geschäftsführer jetzt, was den internen Ablauf im Bundestag angeht, aber auch so ein Fraktionsvorsitzender muss schon über seine Fraktion hinaus anerkannt sein, damit er eben auch im Gespräch ist. Und das war hier und da auch durchaus eine Schwäche von Jens Spahn, dass er eben auch eine Reizfigur für die anderen Fraktionen war.
Aber
Es hat sich ein wirklich gutes Verhältnis entwickelt zwischen Jens Spahn und Matthias Mirsch. Also auch wieder, um auf die Stellenbeschreibung zurückzukommen. Wir haben ja vor allen Dingen so über CDU, CSU gesprochen und interner. Aber der Unionsfraktionschef, die Unionsfraktionschefin, die künftige, die muss ja auch mit dem SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch gut können. Und das war jetzt wirklich in den vergangenen Monaten eine stabile Achse, dass Matthias Mirsch und Jens Spahn gut miteinander konnten und sich vertraut haben. Und das wird auch schwierig sein für den Nachfolger von Jens Spahn, dass er da wieder so einen guten Draht aufbaut zur SPD, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns jetzt ja gerade erst am Anfang dieser ganzen Reformpläne der Bundesregierung. Das ist jetzt ja in den vergangenen Tagen so etwas hinten rübergekippt, aber eigentlich haben die ja 34 Punkte da auf den Tisch gelegt im Koalitionsausschuss, worauf sie sich verständigt haben, die abgearbeitet werden sollen jetzt im Herbst und im nächsten Jahr. Und das kannst du nicht als Union alleine. Dafür brauchst du halt die SPD. Und deswegen, ich möchte das nicht als eine eierlegende Wollmilchsau bezeichnen, wen wir da suchen. Aber ist auch nicht weit davon entfernt.
Und aus den gleich genannten Gründen, die Anna sagte, ist es auch so wichtig, dass er auch mit der CSU sehr kann und von Markus Söder akzeptiert wird. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, der bayerische Ministerpräsident ist ja so etwas wie ein kleiner Schattenkanzler oder sieht sich zumindest als das. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass er auch das Ja-Wort von Markus Söder aus Bayern erhält.
Und das könnte vielleicht die schwierigste Aufgabe werden. Aber jetzt haut mal raus, welche Namen werden denn heiß gehandelt da so? Was hört ihr so?
Soll ich anfangen, Anna? Also der am meisten heißeste gehandelte Kandidat ist Thorsten Frey. Der ist aktuell der Kanzleramtschef, also einer der engsten Vertrauten von Friedrich Merz. Der managt für ihn das Kanzleramt. Der war vorher parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, als sie noch in der Opposition waren. Das heißt, der kennt die Leute dort, der weiß um die Prozesse, der ist auch durchaus angesehen in seiner Fraktion. Aber er ist, wie gesagt, auch nicht der einzige Kandidat. Anna?
Nein, er ist nicht der einzige Kandidat. Und einige glauben auch, dass er zu nett ist. Also was ich nämlich heute gehört habe in einem Hintergrundgespräch ist, ein Drittel muss dich hassen, wenn du Unionsfraktionschef bist. Weißt du, so dieses, was in diese Durchsetzungsfähigkeit geht. Und jetzt würde ich Alexander Dobrindt nennen, aber nicht in Form von ein Drittel muss Alexander Dobrindt hassen. Aber das ist ein weiterer Vorschlag, ein weiterer Name, kein Vorschlag, ein weiterer Name, der kursiert. Das ist der Innenminister, der CSU-Innenminister. Und dazu muss man sagen, es hat noch nie einen Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gegeben, der von der CSU gekommen ist. Deswegen glauben wir auch eher, dass es nicht so wahrscheinlich ist. Aber Alexander Dobrindt hat eine besondere Rolle in dieser schwarz-roten Koalition, weil er so viel vermittelt und aushandelt. Also er ist ja Innenminister, wie wir wissen, aber er ist auch bei diesen ganzen Koalitionsausschüssen dabei. Er hat einen guten Draht zu den Grünen zum Beispiel. Und er ist jemand, der mit am erfahrensten ist. Also der am Kabinettstisch ist der Minister mit neben Jens Spahn, der mit der meisten Erfahrung. Und natürlich, er ist eine Vertrauensperson von Markus Söder. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass die CDU sich denken würde, wenn wir ein CSU Fraktionschef bekommen, dann wackelt ja der Schwanz mit dem Hund, weil wir sind doch die CDU, wir sind doch das dicke Tier und deswegen brauchen wir einen Fraktionschef von der CDU. Und da gibt es einen weiteren Namen.
Ja, ich würde noch ganz kurz zu Alexander Dobrindt sagen, du hast vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast, was für ihn spricht auch noch, dass immer kolportiert wird, er ist eigentlich der Macher hinter dem Koalitionsvertrag, also er hat vor allem die Koalitionsverhandlungen geführt, gar nicht mal so sehr Friedrich Merz, sondern vor allen Dingen Alexander Dobrindt. Das könnte aber vielleicht auch schon ein Punkt sein, was gegen ihn spricht, nämlich in dieser Rolle würde er aufgewertet werden, er würde mehr Macht bekommen, würde dadurch eine sehr herausgehobene Rolle haben. Und nun ist Friedrich Merz wie auch Markus Söder, das sind Machtmenschen, die gucken auch immer, dass keiner sie irgendwie überstrahlen kann. Also das wäre durchaus auch noch ein Punkt, der sicherlich da in den Gedanken eine Rolle spielt. Aber wir waren auf der Suche nach weiteren Namen.
Ja, also wer auch immer genannt wird, ist der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Der sollte schon ins Kabinett und dann heißt es, er wäre sehr gerne Arbeits- und Sozialminister geworden. Das hat er nicht bekommen können, weil das will in jedem Fall immer die SPD machen. Und dann ist er halt CDU-Generalsekretär geblieben. Meines Erachtens ist Carsten Linnemann zu freundlich und zu nett.
Da gilt das Gleiche wie für freie Eigentümer.
Genau, da kommen wir wieder mit diesem, ne, 30% müssen dich hassen. Also du weißt, wie ich das meine. So eine etwas härtere Komponente sehe ich bei Carsten Linnemann nicht.
Und weil ihr das jetzt aber zweimal gesagt habt, was ist denn das Problem daran, wenn jemand zu nett oder zu freundlich ist? Für mich klingt das erstmal eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Du hast recht. Es ist immer besser, wenn Leute freundlich sind. Aber wenn du Fraktionschef bist, ist da dein zweiter Name auch immer Zuchtmeister. Mhm. Also du musst einfach zusehen, dass du deine Fraktion zusammenhältst und dass du die Stimmen zusammenbekommst. Und gerade diese Bundesregierung hat ja nur 12 Stimmen über den Durst. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, was da schon verbaselt wurde. Also der erste Wahlgang von Friedrich Merz zum Bundeskanzler, das hatte nicht geklappt. Geht nicht nur, glaube ich, alleine auf die Kappe des Unionsfraktionschefs, aber das ist ein Problem. Bei der Rente, wenn wir uns erinnern, wie da die Beatmung stattgefunden hat von den einzelnen Unionsabgeordneten, damit die bloß zustimmen, gerade bei den jungen CDU und CSU-Abgeordneten. Deswegen, nett ist gut. Hm. Und ich bin auch für Umgangsformen und alles. Hm. Aber du musst schon einen gewissen Zucht drin haben. Und was Leute über Jens Spahn sagen, ist halt, Jens Spahn war zum einen wirklich sehr erfahren. Und Jens Spahn, da wusste auch jeder, der wollte noch was werden. Und dann stellt man sich vielleicht mit Jens Spahn besser, weil der einen ja vielleicht auch noch mal mitnehmen kann. Und Jens Spahn hat auch durchaus Unionsleute ins Gebet genommen, damit die halt bei Gesetzen zustimmen. Also die Aufgabe des Fraktionschefs ist, die Stimmen der Bundestagsfraktion mehr oder weniger zu garantieren. Und da musst du halt schon, wie es immer so schön heißt, durchsetzungsstark sein.
Und Anna, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe das Gefühl, die Unionsfraktion hat sich auch in den letzten Jahren extrem emanzipiert. Also es ist nicht mehr so der nette Kanzlerwahlverein, der es mal irgendwann war, sondern auch gerade unter Friedrich Merz, interessanterweise, haben die noch mal sehr viel mehr Selbstvertrauen getankt und sagen deshalb auch hier und da, was sie denken, beziehungsweise sind auch bereit, andere Richtungen einzuschlagen. Und das haben wir ja gerade in dieser Legislatur schon häufiger erlebt.
Ich finde es total interessant, Anna, was du gesagt hast. In meiner Bubble ist Jens Spahn vor allem so für Skandale, ehrlich gesagt, bekannt. Und deswegen gucken wir vielleicht auch mal auf die Vergangenheit. Jetzt haben wir ein bisschen aufs Aktuelle geguckt, ein bisschen in die Zukunft auch geblickt. Aber spulen wir nochmal zurück, wie es denn überhaupt zu diesem ganzen Drama gekommen ist. Eigentlich hat ja alles mit einer eigentlich schönen Nachricht angefangen, nämlich ein Paar bekommt ein Kind.
Genau so war es.
Ja.
Das war am vergangenen Mittwoch, haben wir in der Bild-Zeitung gelesen, dass Jens Spahn und sein Mann sich zu Wort gemeldet haben aus den USA mit einem Kinderwagenbild, dass sie ein Kind bekommen haben, Georg.
Genau. Und diese doch sehr private Geschichte, die machte dann schnell die Runden natürlich, dadurch, dass es in der Bild-Zeitung war. Für mich ist das so auch natürlich der Versuch von Jens Spahn gewesen, damit so die Deutungshoheit über diese ganze Story zu haben, ne? Also wir gehen raus damit und versuchen erstmal das Schöne hinzustellen und dieses freudige Ereignis mit den Menschen zu feiern. Aber das ist komplett nach hinten losgegangen, denn schnell gab es da eine Welle der Empörung, nicht nur außerhalb der CDU, sondern vor allen Dingen auch innerhalb der CDU. Die sind ja heutzutage auch alle vernetzt miteinander. Die haben WhatsApp-Gruppen, Chat-Gruppen etc. Und da soll es wohl relativ schnell heiß hergegangen sein, sodass dann ja auch schon die ersten, ich glaube am Freitag war es dann, aus der Deckung gekommen sind und seinen Rücktritt gefordert haben.
Jetzt müssen wir aber auch sagen, was das Problem überhaupt an der ganzen Sache ist, warum sich die Leute so aufgeregt haben. Weil das Kind mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen ist. Und der Vorwurf gegen Jens Spahn ist jetzt, dass er nicht nach den Prinzipien seiner eigenen Partei gehandelt hat und die er auch von anderen einfordert. Stichwort Glaubwürdigkeit. Jetzt hat er im Podcast von Paul Ronsheimer mal versucht zu erklären, wie es zu dieser Entscheidung kam. Wir hören mal rein.
Es gibt die Fragen von auch kirchlicher Moral, ethischen Prinzipien und gleichzeitig gibt es das Leben. Und dass das manchmal kein Schwarz und Weiß hat und keine einfachen Entscheidungen.
Das hat mich fast ein bisschen sauer gemacht, als ich das gehört habe. Ich finde, damit macht er es sich
sehr, sehr einfach. Das ist so eine naive Antwort irgendwie auf Menschen, die sich wirklich auch zu Recht, finde ich, darüber irgendwie empört haben. Wie seht ihr das?
Also ich sehe mindestens zwei Schwierigkeiten und zwei Punkte, die Jens Spahn unterschätzt hat. Das eine ist, Leihmutterschaft ist verboten in Deutschland. Und deswegen ist er ja mit seinem Mann in die USA gegangen. Und bei ganz vielen Menschen hier in Deutschland ist dieser Eindruck, ach ja, er kann es sich leisten, eine Leihmutter in den USA in Anspruch zu nehmen. Und er setzt sich über das geltende Recht in Deutschland hinweg.
Und er war selber dagegen, ne?
Er war selber dagegen, das ist der nächste Punkt. Es gehört zu den Kernüberzeugungen der CDU und auch der CSU, der Christlichen Union, dass du Leihmutterschaften nicht unterstützt, dass das etwas ist, was die CDU und auch die CSU sehr ablehnt. Es ist eine ethisch-moralische Frage, die die beiden Unionsparteien für sich entschieden haben mit einem klaren Nein. Leihmutterschaft geht nicht. Dazu kommt, es gab im Februar einen Parteitag von CDU und CSU, wo es einen Antrag gab, um diesen Punkt nochmal zu unterstreichen. Leihmutterschaft, da gehen wir überhaupt nicht mit. Und das war zu einem Zeitpunkt, als ihr Kind schon auf dem Weg war.
Nun möchte ich nicht der Verteidiger von Jens Spahn sein, aber de facto, das ist ja auch seine Argumentationsschiene gewesen, die vielleicht auch manchen so ein bisschen komisch vorkam, aber Leihmutterschaft an sich ist nicht verboten in Deutschland, das muss man nochmal dazu sagen. Also Leihmutter zu sein oder das Kind einer Leihmutter zu adoptieren oder dann zu übernehmen, das ist in Deutschland nicht verboten, sondern es sind so ein paar Handlungen, die da drumherum spielen, verboten. Eben wie zum Beispiel die ärztliche Handlung, dann diese Leihmutterschaft einzuführen, die ist verboten, auch mit Strafe verboten, mit Haftstrafe. Und die Vermittlung einer Leihmutterschaft ist verboten. Aber das Kind dann nachher, auch eine Leihmutter, was im Ausland geboren ist, zu übernehmen, das ist tatsächlich nicht verboten. Da hat der Bundesgerichtshof eine Entscheidung zu getroffen und hat gesagt, nein, nein, das ist durchaus möglich, wenn das in den USA alles zum Beispiel rechtlich sauber gelaufen ist, dann geht das. Deswegen ist es eben weniger diese rechtliche Komponente, die da ein Problem ist, sondern ist wirklich diese, ja, ethisch-moralische Komponente, dass Jens Spahn als dieser herausgehobene Mann innerhalb der CDU-Fraktion, innerhalb der CDU, eigentlich eine ganz andere Position vertreten müsste, über die sich da hinweggesetzt hat. Und dann, dass er auch noch dieses Geld dafür gehabt hat. Auch das sicherlich spielt eine Rolle, denn diese Leihmutterschaft in den USA, die ist sehr teuer. 150.000 Euro kostet das. Und da sagen vielleicht auch die einen oder anderen, ja, schau her, die Politiker, die können sich's leisten und können sich deshalb auch so ein Stück weit über die Regeln hier hinwegsetzen.
Na, wir können es mal auf den Punkt bringen, es macht einfach wahnsinnig unglaubwürdig. Genauso wie es eine Alice Weidel unglaubwürdig macht, dass sie mit einer Frau zusammenwohnt und ihre Partei kein Befürworter von Homosexualität ist. Genauso macht ihn das für mich unglaubwürdig. Und ich frage mich, schadet das nicht der Partei? Die meisten Menschen kennen sich nicht so gut mit Politik aus, wie ihr beide das jetzt tut. Und entscheiden wahrscheinlich eher so nach Gefühl. Ich glaube, man macht so das nach Gefühl. Schadet das nicht der gesamten Partei, wenn er jetzt solche Entscheidungen trifft, egal ob er zurücktritt oder nicht?
Du kannst die Frage weitern. Du kannst fragen, schadet das nicht der gesamten Politik? Schadet das nicht dem Ansehen der vieler Politiker? Und das ist auch das, was sich durchaus auch die anderen Parteien gerade fragen. Na klar, hauen die jetzt auf eine gewisse Art und Weise drauf, weil sie sind eben die Opposition, die Grünen, die Linken etc. Aber sie haben auch schon ganz recht, dass es ja immer so ein bisschen heißt, Politiker predigen Wasser, trinken aber Wein. Und vielleicht ist es dann in dem Teil auch so gewesen, dass Jens Spahn eben was anderes sagt, als er dann tut.
Und bei der Glaubwürdigkeit glaube ich aber, dass es unausweichlich war, dass Jens Spahn zurücktreten musste, weil sonst wäre alles noch viel schlimmer. Also wenn er nicht zurückgetreten wäre, hätten jetzt letztendlich die Wahlkämpfer der CDU in den Ländern Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, hätten sie auch wirklich jetzt ihre Sachen zusammen einpacken können und ihre Stände, weil mit Jens Spahn als Unionsfraktionschef im Rücken hätten die jetzt überhaupt gar keinen Wahlkampf machen können. Aber es ist natürlich völlig richtig, es ist ein Schaden für alle entstanden. Nur wenn Jens Spahn nicht zurückgetreten wäre, wäre es noch viel schlimmer, weil du gerade gesagt hast, Selene, ob er jetzt zurücktritt oder nicht, würde keinen Unterschied machen. Ich finde, es macht einen Unterschied. Und vor allen Dingen, Friedrich Merz hat es auch völlig unterschätzt. Also Friedrich Merz hat diese Welle, die da von seiner Parteibasis kam, an Empörung, hat er wirklich erstmal so nicht kommen sehen und hat es dann jetzt am Wochenende, ist ihm auch klar geworden, er hat viel rumtelefoniert. Ab Freitag war er da ständig am Telefon, hat mit den Landesvorsitzenden der CDU telefoniert und die haben ihm alle gesagt, hört mal zu, bei uns ist Land unter, was hier in Spahn angeht.
Und auch sonst war dieses Wochenende für politisch Interessierte alles andere als langweilig. Es gab ja noch wichtige Sommerinterviews. In der ARD war die Co-Chefin der Grünen Franziska Brandner. Und die hat natürlich die Chance genutzt und nach dem Rücktritt von Jens Spahn gleich mal einen Umbau der Regierung gefordert.
Gut, jetzt ist Jens Spahn Geschichte. Ich finde, es muss jetzt vorangehen. Und eigentlich hat Herr Merz ja jetzt die Chance, sich zu befreien. An sich im Kabinett von allen, die da handwerkliche Schwächen haben und von jenen, die ideologisch verbohrt sind. Das wäre doch jetzt der Moment für Herrn Merz, wirklich zu sagen, jetzt tabula rasa, wir gehen jetzt nochmal neu los.
Ist das etwas, das eine Opposition halt so sagt? Oder sollte Merz wirklich die Situation nutzen, um sein Kabinett umzubauen? Das ist ja ein sehr unbeliebtes Kabinett.
Ja. Also er wird ja wahrscheinlich sein Kabinett umbauen, wenn zum Beispiel Thorsten Frey aus dem Kanzleramt in die Fraktion kommt, dann muss er ja den Posten vom Kanzleramtsminister, der Mitglied im Kabinett ist, muss er dann ersetzen. Und von daher wird es schon in einer gewissen Art und Weise einen Umbau geben.
Um nochmal zu der Äußerung von Frau Brandner und dem Wunsch der Kabinettsumbildung drauf sprechen zu kommen. Sie hat, glaube ich, andere Namen im Gedächtnis, wenn sie an Kabinettsumbildung denkt. Das wurde auch bei uns im Sommerinterview deutlich. Sie wünscht sich zum Beispiel, dass unter anderem die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ausgetauscht wird. Und dazu wird es definitiv nicht kommen.
Da hat sie ja gleich in der ersten Minute schon das genutzt, ne, um zu sagen, dass sie die nicht so richtig gut findet.
Sie hat es auch noch dreimal wiederholt.
Ja. Jetzt stehen ja drei wichtige Landtagswahlen an, über die wir fast in jeder Folge sprechen, weil sie eben so wichtig sind. Und dabei reden wir natürlich sehr viel über die AfD oder auch die Ministerpräsidenten von Union oder SPD, die gegen sie antreten. Aber was ist denn eigentlich mit den Grünen? Was sind die Probleme der Grünen, vor allem in Ostdeutschland?
Die haben da eine super schwierige Ausgangslage. Also muss dazu sagen, die Grünen sind traditionell im Osten nicht besonders stark. Sie haben zwar eine starke Ostverbindung, weil der eine Parteiteil, Bündnis 90, das ist eben der Teil, der ursprünglich aus dem Osten stammt.
Aber da hat ja Anna auch zu Recht im Interview gesagt, das sagt ja eigentlich keiner mehr, Bündnis 90.
Genau, der wird ganz
aber
oft,
sie schon.
Genau, der wird ganz oft verschluckt. Frau Brandner hat dann gesagt, sie würde das immer betonen. Ja. Ich höre da auch häufig in der Partei eher, dass sie von sich selbst als die Grünen sprechen, als Bündnis 90. Und man muss auch dazu sagen, diese ganzen Figuren von damals aus den 90ern, die eben dieses Bündnis 90 ausgemacht haben, die gibt es heute nicht mehr. Die sind nicht mehr in der aktiven Politik tätig. Die haben keine Bundestagsmandate mehr in diesem Sinne. Davon gibt es jetzt nicht mehr viele. Die haben keine führenden Posten mehr. Und damit fehlen denen schon mal wichtige Köpfe im Osten zum einen. Und dann sind sie im Osten tatsächlich auch nicht so beliebt, was sich an den letzten Umfragen zeigt. In Mecklenburg-Vorpommern, wo gewählt wird, da stehen sie derzeit bei 5% in den Umfragen. Und in Sachsen-Anhalt, da stehen sie bei 4% in den Umfragen. Also das zeigt, die kämpfen da um das politische Überleben, wenn man so will.
Was sind denn die Probleme der Grünen, vor allem in Ostdeutschland?
Also vor allen Dingen auch, dass sie da gar nicht sehr präsent sind. Also wenn man auf die Grünen guckt, dann ist das eine ziemlich westdeutsche Partei. Die haben 183.000 Mitglieder. Die sind auch sehr stark gewachsen. Aber von diesen 183.000 Mitgliedern sind knapp 15.000 nur im Osten. Also ne, da siehst du schon, was da für eine Umwucht ist. Und dann gibt es Themen, die einfach nicht so fliegen im Osten. Also Klimaschutz.
Erneuerbare Energien.
Genau, erneuerbare Energien. Oder auch bei den Grünen. Die Grünen unterstützen die Ukraine. Die Grünen haben dafür gestimmt, dass die Verteidigungsausgaben der Bundesregierung steigen dürfen. Das sind alles Dinge, das kommt nicht so gut an im Osten und das sieht man auch an den Umfragezahlen. Die kratzen wirklich von unten, die Grünen, an der 5%-Hürde eben in den Umfragen.
Was ich gut fand, man hat ihr wirklich sehr angesehen, dass sie wirklich on fire ist. Ne? Das scheint ja alles sehr wichtig zu sein. Und sie hat sehr oft gesagt, es muss sich was ändern, es muss sich was ändern. Aber wurden denn Lösungsvorschläge präsentiert?
Ich habe keine gesehen. Mhm.
Sie sind auch tatsächlich insgesamt ein bisschen ratlos bei diesem Thema. Sie versuchen vieles. Also Sie haben jetzt vor kurzem gerade einen Ostkongress in Sassnitz auf Rügen gemacht. Es gibt einige Bundestagsabgeordnete, die eigentlich zum Beispiel aus Hessen kommen. Die haben gerade in Eisenach, das ist in Thüringen, ein Wahlbüro aufgemacht. Also man versucht da irgendwie Präsenz zu zeigen. Allein in den Werten schlägt sich das noch nicht nieder. Und das liegt, denke ich, auch größtenteils an den Themen, die, wie Anna schon gesagt hat, im Osten etwas schwieriger sind.
Bei einem Thema bin ich natürlich sehr hellhörig geworden. Es ging um junge Männer, die sie besonders umwerben wollen. Und da ging es irgendwie um Fitnessstudios. Was steckt da hinter dieser Strategie?
Es ist so ein Gedanke bei den Grünen, dass du, wenn die auf ihre Wähler geguckt haben bei der Bundestagswahl, da haben sie sehr viele junge Leute verloren. Und sie gucken drauf und sagen, oh meine Güte, vor allen Dingen auch viele junge Leute, junge Männer sind weg und sie sind zum Teil nicht zu der AfD gegangen, aber viele junge Männer sind bei der AfD. Und jetzt haben sich halt die Grünen überlegt, okay, vielleicht ist unser Angebot für junge Männer gar nicht so toll. Und da kommt dieser Gedanke her, der Co-Vorsitzende von Franziska Brandner, Felix Banaschak, der hat so angefangen mit diesem Thema junge Männer, denn das ist auch die Grünen auch interessant sein können für junge Männer. Du hast ja bei den Grünen die Tradition einer feministischen Partei und ganz häufig wird das Thema Männlichkeit ziemlich negativ besprochen. Also wir kennen das, ne? Toxische Männlichkeit. Also dass du hast Männlichkeit und dann kommt irgendein schlechtes Wort davor. Und das ist natürlich nicht sonderlich attraktiv. Und was du gesagt hast mit dem Gym, da hat es jetzt ein paar grüne Männer, die haben Fotos gezeigt, wie sie in Gyms sind. Also nach dem Motto, es ist auch okay, ne, so in Fitnessclubs zu gehen. Also das ist der Versuch, sich zu öffnen. Und ich finde halt, das konnte ich ja auch mit ihr besprechen, ist so ein Klassiker bei den Grünen, dass sie dir sagen, wie du sein kannst. Mhm. Also weil es gibt Menschen, die haben Probleme mit den Grünen, weil sie finden, die Grünen sagen einem immer, was richtig und was schlecht ist. Und halt dieser Gedanke jetzt auch bei diesem Männerthema, die Grünen sagen, hey, es ist okay, auch ein grüner Mann zu sein.
Genau, deshalb kam dieses Thema auch wie ein Bumerang eigentlich zurück, genau aus dem Grund, was Anna gerade gesagt hat, dass es diesen Vorwurf an die Grünen gibt, ihr wollt uns immer sagen, wie wir sein dürfen, wie wir sein können. Und jetzt versuchen die Grünen eigentlich einen positiven Ansatz zu finden und zu sagen, hey, nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen euch gar nicht sagen, wie ihr sein dürfen. Es ist total okay für uns, wenn ihr pumpen geht, also wenn ihr ins Fitnessstudio geht. Aber genau damit machen sie ja das, was ihnen andere vorhalten. Und das ist, glaube ich, auch das Problem dabei. Interessanterweise wollte Franziska Brandner das bei uns im Interview gar nicht erkennen. Also dieses Bewusstsein ist offensichtlich nicht da, dass sie diese Vorhaltung immer bekommen.
Du hattest genau in dem Moment, als ich es gedacht habe, hast du auch treffend gesagt, Anna, vielleicht muss man es gar nicht so richtig zum Thema machen, ne, damit es dann auch nicht so Thema wird. Okay, zum Schluss aber noch eine kleine andere Frage, weil ein Kernthema der Grünen ist der Klimaschutz. Ne? Wir kommen von einem Wochenende vor 2-3 Wochen, wo wir 42 Grad hatten.
Das würden wir uns jetzt gerade wünschen,
schafft,
ne, draußen?
Naja, nee, ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es ganz gut so, aber damit stehe ich oft alleine da. Warum schaffen die es denn nicht, damit Punkte zu machen?
Es fliegt gerade nicht. Also Klimaschutz ist gerade ein Thema, was auch wenn du in die Umfragen guckst, ne, es ist weiter unten. Und deswegen ist es auch nicht so, dass die Grünen da richtig Nektar draus saugen können.
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen ja auch daran, aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Wir alle gucken gerade auf die Lage der Wirtschaft, hören ständig nur, hier werden Jobs abgebaut, da wird Produktion verlagert. Die Wirtschaft, sie kommt einfach nicht in Fahrt. Und irgendein Politiker hat mal gesagt, Klimaschutz ist etwas, das musst du dir leisten können. Ich glaube, diesen Gedanken haben wir alle schon überwunden und wissen schon, wie wichtig Klimaschutz heutzutage ist. Aber viele sagen dann eben, naja, jetzt sind gerade andere Themen erstmal viel wichtiger. Und wenn es zum Beispiel darum geht, auch Jobabbau in der Automobilindustrie, naja, da sind die Grünen auch in einer schwierigen Position, weil sie haben immer gesagt, Elektromobilität, Elektromobilität, Elektromobilität. Jetzt stellt sich die Automobilindustrie langsam auf Elektromobilität um, aber das kostet Jobs, weil natürlich so ein Ottomotor, der ist natürlich viel aufwendiger in der Produktion als so ein E-Motor. Und auch deshalb werden da gerade viele gut bezahlte Jobs aufgegeben. Und da kann natürlich auch schnell immer mit dem Finger in Richtung Grüne gezeigt werden. Wir haben auch versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber ihre Antwort war da auch nicht wirklich überzeugend.
Ja, und dann kommt ein Cem Özdemir von den Grünen, der wiederum sehr beliebt ist, der auch nicht so komplett in ihre Richtung geht, was das angeht.
Überhaupt nicht. Nee. Das ist ja das Irre. Cem Özdemir hat in Baden-Württemberg gewonnen, obwohl er Grüner war. Und sie hat es versucht so zu drehen, dass die Grünen halt sehr breit aufgestellt sind. Da hat ein Cem Özdemir Platz und dann haben aber auch andere auf der linken Seite Platz. Und an der Stelle bin ich mir nicht so ganz sicher. Sie wollte sich da auch auf keine weitere Diskussion einlassen, weil der erfolgreichste Grüne zurzeit ist Cem Özdemir, der einen Wahlkampf gemacht hat in Baden-Württemberg, wo du nicht das grüne Parteiabzeichen auf dem Wahlplakat gesehen hast.
Ja.
Der ist erfolgreich. Die anderen, wir haben Schwierigkeiten, wenn es jetzt um die Spitzenkandidaten der Grünen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern geht, die Namen der beiden Frauen zu sagen. Also der gerade überbekannt ist, ist Cem Özdemir. Und da ist die Frage, wie passt er denn zu der Partei? Und da hatte ich den Eindruck, da wollte sie nicht so hingehen.
Da sind wir aber auch wieder beim Anfang unseres Podcasts und dem Thema Machtpolitik. Es ist ganz wichtig, dass du es auch in einer mächtigen Position, in einer Partei schaffst, nicht zu viele Nebenbuhler aufkommen zu lassen. Und wir haben sie ja danach gefragt, ob zum Beispiel Cem Özdemir ein Kanzlerkandidat wäre. Dazu wollte sie sich nicht klar äußern, weil sie will ihn natürlich auch nicht größer machen, als er derzeit ohnehin schon ist.
Und damit beenden wir diese Folge an diesem denkwürdigen Montag, an dem es so viel zu besprechen gab. Danke Anna, danke Alex, schön, dass ihr hier wart.
Vielen Dank, Sally.
Danke, und Sally.
Danke euch fürs Zuhören. Hier im Berlin-Code findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, bei ARD Sounds zum Beispiel. Und da findet ihr auch noch andere Podcasts. Ich habe jetzt einen Podcast-Tipp für euch. Was macht China eigentlich zur Weltmacht? Und was macht China mit der Welt? Um all das geht es im ARD-Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf dieses riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Welt macht China. Gerne reinhören.